Willkommen zur Nullnummer der Foreign Times, einem neuen Podcast, der hoffentlich noch viele Folgen erleben wird. Ich begrüße an dieser Stelle Alexander Clarkson.
Hallo.
Hallo, ja. Und mein Name ist Marco Herak. Wir werden heute nur kurz erläutern, was das Ganze soll. Ihr werdet dann, wie gesagt, hoffentlich noch viele Folgen hören. Und ansonsten machen wir heute noch eine kleine Diskussion über ein kleines Thema und nächstes Mal geht's dann richtig in Medias Res. Die Idee für die Foreign Times entstand bei mir vor ungefähr einem Jahr. Ich habe damals auf meinem privaten Blog, ich glaube im Oktober letzten Jahres, angefangen aus dem Ärgernis heraus, dass in den deutschen Medien wie auch in den deutschen Blogs recht wenig und wenn dann doch recht komisch über Außenpolitik geredet wurde, habe ich einfach mal begonnen, so eine tägliche Linkliste zusammenzustellen, wo ich dann aber auch immer so Gedankengänge aufgeschrieben habe. Das war gerade in Bezug auf Syrien. Ist das heute noch ein schönes Sammelsurium, wie sich dieser Konflikt auch so verändert hat? Das habe ich 3 Monate durchgezogen bis Ende Dezember. Und dann habe ich festgestellt, ja, also täglich 2 bis 5 Stunden aufzuwenden, dafür habe ich schlichtweg keine Zeit für dieses Ding. Und habe dann seitdem eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht, wie man das neu gestalten kann. Und Podcast ist ja immer ein recht dankbares Medium. Aber da braucht man natürlich auch jemanden, der da mitmacht. Da hat mir gelegentlich mein Anspruch im Weg gestanden, aber am Ende habe ich dich gefunden, Alex.
Ja, es war ganz nett. Ich meine, wenn man sich oft genug mit jemandem streitet, dann kann man sich irgendwann mal auch auf dem Podcast streiten, ne?
Ja, wir streiten uns ja nicht. Das sind ja, ich habe dich nochmal ein bisschen leiser gestellt.
Es gibt jetzt ein kuscheliges deutsches außenpolitisches Konsens.
Was?
Jedes Mal,
aber zwischen uns beiden doch hoffentlich nicht.
Nee, hoffentlich nicht, nein. Ich bin ja, um mich selber vorzustellen, ich bin Dozent, Lecturer für European Studies, das europäische Geschichte und Politik. Mein Forschungsbereich ist eigentlich wie Einwanderer-Diasporen, die Innenpolitik ihrer Heimatländer, ihrer Herkunftsländer mit der Innenpolitik, ihre Ankunftsländern, wo sie sich ansiedeln, zusammenbringen. Und ich habe viel über Deutschland geschrieben, Ukraine, Nordafrika, Türkei, wo die ganzen Herkunftsländer der Diasporen, die sich jetzt in Deutschland langsam etabliert haben und jetzt eine immer größere Rolle spielen. Und da werde ich natürlich den Joschka Fischer müsste man natürlich wahrscheinlich jede Woche, jedes Mal zitieren, wenn er von Weltinnenpolitik spricht. Und das ist eigentlich mein Ansatz, dass es sowas wie Außenpolitik und Innenpolitik nicht mehr gibt, dass Phänomene wie Diasporen und die so böse Globalisierung, die Innenpolitik und Außenpolitik der europäischen Länder, gerade Deutschlands, zum Verschmelzen bringen, dass es keine Grenzen mehr gibt, schlicht und einfach, weil die Probleme anderer Länder sehr schnell zu unseren eigenen Problemen werden und unsere Probleme sehr schnell zum Problem anderer Länder werden. Und das wird wahrscheinlich mein Ansatz sein bei diesem Podcast. Foreign times and not so foreign times.
Ja, und man muss dazu vielleicht sagen, und man hört schon ein bisschen an der Verbindung, du sitzt in London, bist du gerade, oder?
Ja.
Ja. Genau. Du sitzt in England, wirst du sitzen, und wir haben gelegentlich da so ein paar Probleme mit der Verbindung, hoffen aber, dass das nächste Mal besser wird, wenn wir da noch so ein paar Sachen geändert haben, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Also, wer mich nicht kennen sollte, wie gesagt, mein Name ist Marco Herak. Ich habe momentan auch den Podcast Mikroökonomen am Laufen. Man könnte mich auch kennen von der FAZ und dem Blog Wostkinder. Ansonsten betreibe ich das Blog denktagebuch.de und beruflich bin ich im Finanzmarkt tätig. Da immer keiner versteht, was genau ich mache, erspare ich es mir mittlerweile meistens, das weiter zu erläutern. Ich glaube, so im Grunde kann man sagen, es hat sehr viel mit Risikoabschätzung zu tun und das Thema, welche Konflikte wirken wie auf die Börse ein, ist für mich ein elementares. Ach, das klingt auch schön, ne? Stimmt. Habe ich mir jetzt mal so, ohne groß drüber nachzudenken. Gut. Okay. Wir beide hatten war das gestern? Das war gestern.
Vorgestern, ne?
Oder vorgestern? Nee,
gestern schon. Ja, es wird zu viel. Es läuft zu viel. Man verliert irgendwie das Gefühl für die Zeit. Es läuft alles so schnell zurzeit.
Ja, es ist auch irgendwie, seit dieser Donald Trump gewonnen hat, in den USA scheint auch die Welt irgendwie Kopf zu stehen. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass sich irgendwie viel getan hätte seitdem, auch wenn jeder irgendwie meint, er müsse 50.000 Zeichen dazu schreiben, was sich jetzt alles schon geändert hat. Aber es ist ja noch was anderes passiert, nämlich Frank-Walter Steinmeier ist wohl, also so wie sich es gerade angehört hat, recht sicher zum nächsten Bundespräsidenten vorgeschlagen worden. Gewählt werden muss er ja noch, aber scheint mir ja noch eher eine Formalie zu sein aus jetziger Sicht. Und mein Gedankengang dabei war, da kommen ja dunkle Zeiten auf Deutschland zu. Nicht etwa, weil Frank-Walter Steinmeier ein böser Mensch ist, nein, das nicht. Aber wenn Sigmar Gabriel ins Außenministerium wechseln sollte oder nach der nächsten Bundestag wechselt, dann haben wir als Außenminister jemanden, der eine sehr russlandfreundliche Schiene fährt, und dann haben wir auch einen Bundespräsidenten, der nicht unbedingt mehr den Konflikt mit Russland sucht, sondern eigentlich ständig mit Russland reden will.
Naja, da war ich schon skeptisch. Das kann man auch bei unserem Twitter-Streit nachgucken. Ich glaube, das wird sich nicht so weit unterscheiden zur jetzigen Situation. Die SPD hat schon seit Monaten, seit einem Jahr oder so, seit 1,5 Jahren sprechen sie dauernd vom Dialog, vom kritischen Dialog mit Russland. Es werden immer wieder versucht, wirtschaftliche Projekte mit Russland aufzubauen, die allesamt gescheitert sind. Ich meine, Nord Stream 2 wird jetzt wahrscheinlich nicht gebaut werden. Und ich glaube, auch im Wahlkampf, die werden versuchen, irgendwie Linksparteianhänger, auch AfD-Wähler an sich zu binden, indem sie eine russlandfreundliche Schiene fahren. Aber die können sich nicht so weit rausragen. Die werden immer von der Linkspartei übertrumpft werden bei diesem Thema, auch von der AfD. Und ich glaube weniger, dass die Wahl von russlandspezifischen Themen dominiert werden wird. Es wird eher von Einwanderung dominiert, von Wirtschaftsfragen, auch von regionalen und lokalen Fragen. Ich meine, diese ganze Trump-Hysterie, ist es ja auch natürlich Zeit, sich ein bisschen an der Innenpolitik zu wenden in Deutschland. Und aus diesem Grund, wenn ich Ukrainer wäre, wenn ich in der ukrainischen Regierung wäre, würde ich mir sowieso keine Sorgen machen. Ich meine, wenn man die Worten Turchinows folgt, und Awakow und anderen wichtigen Figuren im Sicherheitsstaat, da deren ganze Schiene ist Eigenständigkeit. Das heißt, sich selbst bewaffnen, so viel Hilfe wie möglich von Westen nehmen, aber nicht auf Sanktionen vertrauen. Das ist zum Teil auch eine isolationistische Schiene in Teilen des ukrainischen Sicherheitsstaats. Ich würde mich um denen weniger Sorgen machen. Die haben ja natürlich auch jetzt eine größere Armee als die Bundeswehr.
Jetzt hast du aber einen ganz schönen Bogen geschlagen von.
Ja, aber ich komme jetzt zurück. Ich würde mich eher für die deutsche Außenpolitik Sorgen machen. Das heißt, es wird viel gesprochen. Steinmeier wird Bundespräsident, Gabriel wird Außenminister. Ukraine ist am Ende. Das ist Nonsens. Die Ukrainer werden es schon überleben. Die haben es vieles überlebt. Das ist jetzt natürlich eine andere Frage, ob daraus ein Probleme für die deutsche Außenpolitik kommen, dass Deutschland eine starke Stellung gegenüber Moskau aufstellen kann. Und wie gesagt, da bin ich auch skeptisch. Ich glaube nicht, dass die viel anders machen werden, als sie es schon gemacht haben. Man muss immer damit leben, dass die SPD sehr russlandfreundlich sein wird, immer sich sehr vor Konfrontation ziert. Das wird die Merkel jetzt schon managen müssen. Das wird die Merkel nach der Wahl auch managen müssen.
Nur dass die SPD dann vielleicht in einer stärkeren Position ist. Gerade wenn dann auch noch die AfD und die Linkspartei auch noch Druck in diese Richtung mache. Und da sehe ich dann, ich meine, man darf ja bei der AfD und der SPD vielleicht nicht vom Verbündeten reden, aber man hat dann schon einen recht starken Block innerhalb Deutschlands, der in Richtung Aufweichung, Sanktionen gegenüber Russland drängt. Also weißt du, was halt zum Beispiel fehlen wird, ist so eine Aktion wie von Gauck, der dann halt einfach nicht zu Olympischen Spielen hinfährt, ja, oder solche Sachen. Also der Duktus aus dem Präsidialamt heraus, der wird sich komplett ändern. Und das macht mir schon Sorgen. Auf der anderen Seite haben wir Gabriel jemanden, der auch teilweise absolut unberechenbar ist, was Außenpolitik dann betreffen wird. Also wenn der da seinen Rappel kriegt und dann wieder irgendwas raushaut, völlig unbedacht und nicht abgestimmt mit Merkel, nur um sich da wieder irgendwo zu profilieren, Also vielleicht, wir reden ja nicht immer nur über Russland, sondern da, wenn wir über Russland reden, auch darüber, wie ist das generelle außenpolitische Umfeld gegenüber Russland. Und wenn wir dann mit Trump jemanden haben, der freundlicher wird, dann vielleicht auch bei dir da in England eine russlandfreundlichere Politik entsteht.
Ja, aber wie gesagt, ich meine, ich bin sowieso Sanktionen-Pessimist. Ich bin Ukraine-Optimist und Sanktionen-Pessimist. Ich glaube, die Ukrainer können jetzt ziemlich gut ohne Sanktionen überleben. Mhm. Das ist, weil die Ukrainer sich selber schützen können. Da wird viel in Kiew über den Israel-Modell gesprochen, was man einen natürlich auch ein bisschen Sorgen machen sollte. Aber auf der anderen Seite ist es eher eine Frage, kann es eine funktionierende und starke europäische Sicherheitspolitik geben? Und ich glaube, langfristig ja. Langfristig ist jetzt vieles wird vieles jetzt aufgebaut. Auch innerhalb der mittleren Regie der SPD, die mittleren Funktionäre, die Nils Annens dieser Welt, die durchaus viel realistischer sind als diese ältere Generation um Gabriel und Steinmeier. Kurzfristig werden Sanktionen überleben. Weißt du, wenn es vielleicht 6 Monate absolute Ruhe gibt im Donbass, wenn das Schießen aufhört, glaube ich nicht, dass die Sanktionen überleben. Alter, wenn die Russen sagen, nö, wir machen Ruhe für ein bisschen, ziehen uns ein bisschen zurück, um ein bisschen so auf freundliche Politik zu machen, dann sind die Sanktionen tot. Bin ich selber überzeugt. Das Einzige, was die Sanktionen zurzeit aufrechterhält, ist diese bedrohliche Atmosphäre, die durch die weitere Kriegshandlungen im Donbass stattfinden. Die Krim-Sanktionen sind eine ganz andere Nummer. Die werden wahrscheinlich langfristig bleiben, wie beim türkischen Zypern, türkisches Zypern. Aber bei Nordzypern. Aber ob die Sanktionen überleben werden, kurzfristig, ich glaube, die Atmosphäre liegt dagegen. Das Positive für mich ist, die Ukraine braucht die nicht mehr. Und vielleicht haben sie damit schon einen Dienst erwiesen, um diesen russischen Expansionsdrang aufzuhalten, weil es natürlich jetzt ein Gegengewicht gibt langsam da in Osteuropa, die faktisch die Europäer vor sich selber schützt. Und dieser Gegengewicht ist Kiew. Wird natürlich peinlich sein für die europäische Sicherheitspolitik, aber ich glaube, dass die Sanktionen mittelfristig nicht das sein werden, was wir jetzt sehen, weil die gesamte geopolitische Atmosphäre sich dagegen langsam wendet.
Ja gut, wenn wir über Russland sprechen, sprechen wir natürlich nicht nur über die Ukraine. Die sind ja auch noch in anderen Ländern aktiv, wie zum Beispiel in Syrien, wo wir ja nun gar kein, auch nur ansatzweises Entgegenkommen sehen. Und wenn ich dann schon sehe, wie da so die Konflikte gegeneinander auch ausgespielt werden, also ich hab eher so den Eindruck, man müsste schon auf mehreren Fronten gegenüber Russland jetzt auch mal die harte Kante zeigen, ne? Aber sieht ja gerade unter Trump nun überhaupt nicht danach aus.
Na, für mich wäre ideal, dass ich glaube, die ist eine Containment-Politik, eine Eindämmungspolitik gegen. Da bin ich mit dir einer Meinung. Ich meine, Pessimismus ist nicht das, was ich haben möchte oder was ich ideal fände. Aber diese mittelfristiger Pessimismus. Aber ich glaube auch, dass eine gewisse Eindämmungspolitik gegenüber Russland schon nötig ist. Das Problem mit Syrien ist, man kann auch gegenüber den ursprünglichen Zielen der Rebellen gut gesonnen sein, aber da gibt es wenig Partner für Europa, um Russland effektiv einzudämmen. Ich meine, es ist problematisch. Wollen wir mit den Türken zusammenarbeiten?
Ja, mit unserem NATO-Partner. Das ist eine gute Frage,
Ja, ich meine, die Türken bauen jetzt die Türken werden jetzt, die sind jetzt in Jarabulus, Azaz, Sauran, werden Al-Bab übernehmen. Das ist, auf der einen Seite ist es gut für die lokale Bevölkerung, die arabische, nicht die kurdische. Aber auf der anderen Seite ist das schon Expansionspolitik, die nicht in europäischen Normen passt und so eher auch nordzyprische Ausmaße trägt. Können wir mit dir arbeiten? Können wir mit den Saudis arbeiten? Mit den unterschiedlichen Gruppen, die sie da unterstützen? Die Frage ist, wie können wir Russland eindämmen? Und meiner Meinung nach sind die Sanktionen zwar ein kurzfristiges Mittel, die haben quasi die Ukraine diese Atempause gegeben, zu überleben und stärker zu werden, das ist was Gutes, aber der einzige Weg, Russland wirklich einzudämmen, ist eine effektive europäische Sicherheitspolitik und eine Integration der europäischen Armeen und Militärinfrastruktur. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Da bin ich ja übrigens viel optimistischer als die meisten Leute.
Ja, dank
aber
Donald Trump dauern. Auch, oder?
Ja, ich meine, ich glaube, das ist auch oft auch ein Zeichen. Ich meine, es gibt es gibt durchaus auch im europäischen Establishment einen Anti-Amerikanismus. Und einen ziemlich tiefen. Und das teilt der europäische Establishment einen großen Teil der Bevölkerung. Das ist natürlich problematisch, wenn es um Obama geht und mögliche Partnern. Könnte, wenn man es zynisch sieht, ziemlich positiv jetzt sein. Es könnte ein Weg, Populisten einzudämmen sein. Man könnte sagen, hier gibt es ein Problem in der USA, davor müssen wir uns schützen, die Russen und die Amerikaner. Und das könnte natürlich einen weiteren Integrationsschub im Sicherheitsbereich führen. Und da, glaube ich, würde Steinmeier zum Beispiel und Gabriel durchaus eine positive Rolle spielen.
Mhm. Ich bin
nicht pessimistisch bei den beiden.
Ich verlinke in den Shownotes mal eine Rede- und Fragerunde, die Ursula von der Leyen vor der Körperstiftung gehalten hat, Anfang November. Ja. Das Ding ist extrem gut, um mal auch zu sehen, wie weit die Bundesregierung in den diversen Konflikten eigentlich denkt. Man hat das ja eher selten, dass das mal einer größeren Öffentlichkeit zugänglich wird, und die Körperstiftung wird ja leider auch nicht von so vielen wahrgenommen, zumindest in der breiten Bevölkerung nicht. Ja. Und das kann ich jedem nur mal nahelegen, um da mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau. Und da sieht man auch, dass die Bundesregierung schon recht umfassend an diese ganzen Themen rangeht. Es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen so diese Merkel-Strategie, möglichst wenig zu sagen, was dann am Ende aber auch dazu führt, dass sie bei solchen Themen immer recht wenig Legitimation in der Bevölkerung hat. Ja, das ist.
Aber ich glaube, diese Legitimation, erstens, die von der Leyen ist da viel effektiver. Die sollten wenn sie jetzt im weißen Papier diese sicherheitspolitische Aspekte jetzt wirklich durchführen wollen, sollten sie von der Leyen wirklich viel mehr rauslassen an der Bevölkerung. Mhm. Weil ich habe die auch in Niedersachsen erlebt, die ist eine höchst effektive, auch auf der Graswurzelebene, eine höchst effektive Kommunikatorin. Was mich noch optimistisch passt, ist die Rückkehr von Schulz. Und ich weiß, dass der Schulz oft viele in Berlin nervt, aber er ist durchaus ein Freund der Ukraine. Er ist zwar für die Ostpolitik, hat aber eine gewisse Skepsis gegenüber Putin, die bei Gabriel fehlt. Und er ist wirklich, der wäre eine treibende Kraft für eine weitere Sicherheitsintegration. Oder wenn nötig, wenn es wirklich in Frankreich schief geht, wir müssen auch vielleicht in Auge nehmen, wenn es wirklich in Frankreich schief geht, dass sich Deutschland aufrüsten muss.
Was könnte denn in Frankreich schief gehen? Mit gewissen Partnern.
Ich glaube nicht, dass die Le Pen gewinnen wird, aber... Okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Le Pen gewinnen wird. Aber das muss man vielleicht immer noch als Möglichkeit, als Planungsmöglichkeit noch drin haben.
Das haben ja viele von Donald Trump auch gedacht.
Ja, genau. Aber da müssen sich die Deutschen vielleicht darauf gefasst machen, dass sie wirklich eine Führungsrolle spielen können und nicht hinter den Franzosen verstecken können.
Ist denn Martin Schulz jemand, der jetzt auf die Bundesbühne zurückkommt? Also ich habe so den Eindruck, dass es ihn danach hinzieht. Ne?
Auch
so
ein auswärtiges Amt würde er gerne machen, glaube ich. Und er wäre da tausendmal besser als Gabriel, sagen wir ganz ehrlich. Ich meine, wie gesagt, den Sigi, den Harzroller habe ich ja auch in Niedersachsen erlebt, und er hat sich nicht geändert. Das ist sein Problem. Er hat sich nicht auf die bundespolitische Ebene, er agiert immer noch als niedersächsischer Landespolitiker oder Kreispolitiker, Landkreispolitiker, aber auf Bundesebene. Das ist sein Problem. Und da würde mir wirklich, glaube ich, eher wäre Schulz eine viel stabilere Variante. Ich glaube, die Aufweichung der Sanktionen wird sehr, sehr schwer aufzuhalten sein, gerade wenn die Russen ein bisschen Ruhe machen in Donbass, was durchaus möglich ist, wenn die clever sind. Aber er würde gerade bei der Sicherheitsintegration, diese langfristige Eindämmung Russlands, wo die Sicherheitsintegration Europas eine Schlüsselrolle spielt, wo wir nicht mehr von der USA abhängig sind, wir sollten überhaupt nicht von der USA abhängig sein. Das ist vielleicht die Lehre der letzten Woche. Dass wenn wir unsere liberale demokratischen Prinzipien verteidigen wollen, müssen wir die auch unabhängig von der USA verteidigen können. Das ist, glaube ich, die Hauptlehre der letzten Woche. Und ich glaube, von Steinmeier, Gabriel, Schulz versteht das am besten. Hoffentlich wird der Außenminister.
Ja, das ist ja mal eine schöne These. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, dass er da reinkommt in den Posten, weil dazu hat er sich echt zu wenig in Berlin rumgetrieben die letzten Jahre. Ja. Ne? Das könnte so der Deckel sein. Auf der anderen Seite.
Gabriel hat viele Feinde.
Feinde.
Da würden viele gerne im Ausbremsen.
Ja, das Problem an Gabriel ist, dass er davon lebt oder deswegen überlebt, weil es in der SPD echt keine Alternative zu ihm gibt. Und das ist vielleicht ja auch so das größte Debakel einer Volkspartei. Also der Gabriel ist ja jetzt nicht sonderlich kompetent, auch wenn man sich so anguckt, was er im Wirtschaftsministerium gemacht hat mit Edeka und so weiter.
Ja, Tengelmann. Ist die SPD noch eine Volkspartei? Ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es hängt vieles von der NRW-Wahl ab. Wenn die Kraft da gut rauskommt, was eine offene Frage ist, dann gibt es schon eine Alternative zu Gabriel. Aber es ist jetzt zu spät vor der Bundestagswahl, um jetzt etwas Aktives zu werden. Ne? Und bei Kraft, für mich ist Hannelore Kraft auch nicht ein Problem, aber die macht mir Sorgen, weil wir haben keine Ahnung, was ihre außenpolitische Stellung ist. Wenn sie da gewinnt, wenn sie durchkommt, ist sie jetzt, ich meine, wird die wahrscheinlich eine Hausmacht haben. Und es wäre vielleicht auch gut zu wissen, wo sie bei diesen ganzen Fragen steht. Ne? Weil die, wenn die nach 2017 eine viel aktivere Rolle auf der bundespolitischen Ebene spielt.
Da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken, weil wir das letzte Mal etwas über Hannelore Kraft gelesen haben. Das ist schon lange, lange her.
Die macht auch, obwohl das wahrscheinlich nicht dumm ist, die baut sich ihre Hausmacht in NRW auf.
Genau.
Wenn sie die Wahl gewinnt, kann sie plötzlich als Retterin in Berlin auftauchen. Die ist nicht, ich glaube die einfach nicht, wenn sie meint, nein, ich will da in Nordrhein-Westfalen bleiben, bla bla. Ja, die hat schon
ein bisschen. Aber auch nicht für diese Bundestagswahl. Also das will ja keiner. Eigentlich will ja niemand für die SPD antreten. Gerade.
Ja, hoffentlich tritt der Gabriel an und dann können wir uns dann ein bisschen. Meine, wenn, sagen wir so, vielleicht wäre ideal für die deutsche Außenpolitik, wenn Gabriel als Kanzlerkandidat antritt, eine richtige Abreibe kriegt in der Wahl und damit vielleicht nicht mehr die Hausmacht hat nach September 2017, das er davor hatte und dann mit die Möglichkeit öffnet. Auch, es ist auch diese jüngere Generation, die Menschen unserer Altersklasse in den späten 30ern, frühen 40er Jahren, so spät 30er, frühe 40er, auch die Jüngeren, ich meine, die müssen auch mal eine Chance kriegen. Ne? Nicht nur der Heiko Maas.
Naja, gut, jetzt über den rede ich jetzt nicht mehr.
Natürlich. Aber das ist natürlich ein Problem für deutsche Außenpolitik. Wenn es jetzt die sozialdemokratische Sparte sein wird für die nächsten paar Jahre, da müssen auch die Jüngeren, gerade der Nils Annen, der eigentlich ein richtig ordentlicher Außenpolitiker ist, da müssen die auch eine Chance kriegen, mal wieder sich profilieren zu können auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene.
Ja gut, das hört man ja auch immer schon seit Jahren, dass die Jungen auch mal was machen dürfen sollen und dann am Ende kommt es ja eh nicht mehr. Ich habe gerade eben auf Twitter gelesen, ist jetzt nicht thematisch ganz nah dran, aber es passt ganz gut im übergeordneten Sinne. Merkel wird sich zu gegebener Zeit dazu äußern, ob sie nochmal antritt. Also,
oh Mann.
Ich meine, sind jetzt, wie lange hat sie jetzt noch Zeit? 10, 11 Monate?
10, 11 Monate.
Ja.
Wir wissen doch alle, dass sie antritt.
Ja, gerade jetzt.
Das Ganze,
ne?
Ist schon.
Also ja. Ich habe, als ich dieses Ding gegenüber Trump gelesen hat, wie sie ihn beglückwünscht hat, da habe ich gedacht, okay, sie macht's nochmal. Also das war.
Ja, absolut. War für mich eigentlich auch ein Epochenwechsel, dass die Deutschen jetzt nur bedingt. Es gibt keine unbedingte Allianz mit der USA mehr.
Gerade für Merkel. Ja, absolut. Ja, ja. Absolut unerwartet.
Sie hat 2005 fast verloren, weil sie zu eng an den Amerikanern stand.
Zu eng an Bush vor allen Dingen. Ne?
Genau. Und jetzt steht sie da und sagt, nein, es gibt Bedingungen. Und das ist für mich schon, ich glaube, es gibt schon, wir haben schon diese Diskussion mal privat gehabt, dass ich meine Meinung ist, dass Deutschland jetzt wirklich sich damit abfinden muss, dass es eine Großmacht ist. Es ist ja auch scheiße, eine Großmacht zu sein. Ne, man kann sich nicht hinter anderen verstecken, man kann sich nicht ruhig aus der internationalen Konfliktfragen raushalten.
Der ganze Wohlstand und dieser ganze Mist. Genau.
Weißt du was? War schön. Es war eine schöne Zeit. Das war unsere Jugend faktisch. Wir könnten, als wir noch jung waren, konnte sich Deutschland raushalten und musste Deutschland nicht bestimmen. Aber Deutschland ist jetzt eine Großmacht und es wird diese Macht ausüben können und womöglich ohne den Schutzmantel der USA. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, gerade in einflussreichen Positionen in Berlin, die damit noch nicht klargekommen sind. Komischerweise glaube ich, die Grünen haben das am ehesten erkannt und versuchen damit irgendwie eine links-grüne Politik in diesem Kontext, eine Strategie, eine geopolitische Strategie aufzubauen, die deren Prinzipien entspricht.
Na, die kannst aber du mir ja demnächst mal erklären, aber das muss nicht mehr heute sein.
Genau.
Ja, ich würde sagen, für die Nullnummer sollte es mal gewesen sein. Ich glaube, wir haben ja, okay. gerade einen ganz guten, ja, genau. einen ganz guten ja. Überblick gegeben, wie weitreichend genau. das Ganze wird. Genau. Und wir gucken mal dann noch, wie kleinteilig es auch wieder werden kann. Genau. Die Problemfelder, wir sind ja hier in Deutschland und von daher werden wir, denke ich, immer wieder so eine Referenz auch auf die deutsche Politik machen genau. können, ja. müssen, sollen. Und ja. den Rest lassen wir sich mal entwickeln und für die Hörer dann vielleicht noch der Hinweis, also das Ganze soll größer werden, das ist größer angelegt ja. von mir, zumindest vom Gedankengang her. Es wird aber auch so sein, dass ich dafür einfach euer Geld brauche und deswegen werden ja dann auch demnächst die Spendenkonten aufploppen, wie wir es auch bei den Mikroökonomen kennen. Und das Ganze wird noch so eine kleine philosophische Überbau bekommen. Und dann soll das Ganze hier peu à peu wachsen. So.
Ja.
Und dann ja. würde ich sagen, dann belassen wir es für heute dabei und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und so weiter. Ja. Tschüss.
Alright. Tschüss.